meckern gerade ein bisschen rum, weil ich normalerweise um die Zeit habe ich das Fressen mit oder beziehungsweise noch ein bisschen Futter habe ich normalerweise noch mit. Und wenn ich natürlich jetzt mit leeren Händen rumkomme, dann tun sie natürlich ein bisschen meckern. Ne? Ne? Aber die helfen uns natürlich bei der Gartenarbeit. Hier ist ganz viel Quecke drin und es gibt nichts Besseres, als wenn die Schweine eben halt das alles durchwühlen. Es gibt nicht viel gegen die Quecke. Am besten ist oben auf dem Boden drauf und dann abtrocknen von der Sonne. Dann geht es kaputt und dann funktioniert es wenigstens.
Landwirt Friedemann Wolf reißt einen Büschel Quecke aus dem Boden. Sie sieht aus wie Gras, bildet aber unterirdisch Wurzeln wie Draht und vermehrt sich wie verrückt. Die Quecke macht jegliches Gemüse kaputt, erklärt uns der Landwirt. Deshalb müssen die drei Sattelschweine ran und die Erde umwühlen. Aus Friedemann Wolf sprudelt es nur so heraus, als er uns über seine Hofstelle in Luisenfelde führt, am Rande des Grumsiner Forsts in der Uckermark, tief im Nordosten Brandenburgs. Es ist die letzte Station unserer dreitägigen Tour mit dem VW-Bus durch den Osten Brandenburgs. Vor 3 Tagen sind meine Freundin Marion, mein 12-jähriger Sohn Henry und ich losgefahren, von Neukölln und Kreuzberg raus aufs Land. Jede Nacht im gemieteten Bulli auf einem anderen Bauernhof übernachten. Über uns die Sterne, um uns die Stille, so der Plan. Außerdem möchten wir von jedem, der uns einen Stellplatz zur Verfügung stellt, ein bisschen was mitbekommen. Wir fahren raus aus Berlin Richtung Südosten. Die Motorgeräusche des alten VW-Busses übertönen jede Unterhaltung. Wir reden nicht viel, lassen Sonnenblumen und Getreidefelder und die typisch brandenburgischen Schleierwolken an uns vorbeiziehen. Die erste Nacht verbringen wir auf dem Hof von Mario und Jana Fischer in Friedland-Niewisch, einem kleinen Straßendorf rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin. Es war den ganzen Tag schwül. Während abends Mario Fischer von seinem Hof erzählt, der seit Generationen in der Hand der Familie ist, Zwangskollektivierung und Sozialismus überlebt hat und davon, dass er selbst, wie schon seine Großeltern, Landwirt und Fischer ist, währenddessen verdunkelt sich der Himmel in atemberaubender Geschwindigkeit. Wir schaffen es gerade noch rechtzeitig in den VW-Bus. Blitze zerreißen den nächtlichen Himmel, Regen prasselt auf das Autodach. Die Nacht ist unruhig, für 3 Leute ist es eng im Bus. Als das Gewitter aufhört, traue ich mich Richtung Gästebad. Der Weg dahin führt über die nasse Wiese an der Pferdekoppel vorbei, dann durch einen gefliesten Raum, in dem 2 Bottiche mit lebenden Fischen stehen, an der Seite die Schlachtbänke. Auf dem Boden zappeln 3 Fische, die aus dem Bottich gesprungen sind und japsen nach Luft. Die Schuppen schimmern im Mondlicht.
Das waren Giebel. Die leben noch. Das sind Ruhesteine. Die leben noch in solchen Pfützen weiter. Also die kommen mit wenig aus.
Beruhigt mich Mario Fischer am nächsten Morgen. Mit einer Kaffeetasse in der Hand sitzt der 51-Jährige frühmorgens um 7 auf einer Bank vor seinem Haus. Gleich kommt der Angestellte, gleich beginnt der Arbeitstag. Ein sehr langer Arbeitstag. Weil der Sommer so nass war, hat sich die Getreideernte in diesem Jahr nach hinten verschoben. Nun muss alles auf einmal rein. Viel zu tun ist aber das ganze Jahr über. Im Sommer das Getreide, im Winter hauptsächlich die Tiere. Rinder, Enten, Gänse, dazwischen noch die Fischerei.
Fischer und Landwirt ist kein Beruf, sondern Berufung, ganz einfach. Das muss man nicht 1000-mal umschreiben. Entweder man macht's oder macht's nicht. Ich könnte auch was anderes machen, sage ich mal, wie jeder andere. Deswegen guckt man hier ins Dorf rein, wer macht hier in unserem Ort Landwirtschaft. Das sind 3 Familien noch hier im Ort. Und wenn man in die anderen Orten guckt, da macht's niemand mehr. Da ist gar nichts mehr. Wenn die Alten wegsterben, auf Deutsch gesagt, wird der Garten grün gemacht, da wird Rasen gemäht. Also sich direkt nur auf eine Eigenversorgung einstellen oder so, dass dieses Land nutzen, wie man es hat, ist nicht mehr.
Bevor wir weiterfahren, versorgen wir uns im Hofladen bei Jana Fischer mit geräucherter Forelle, Kartoffeln und Zucchini. Dann brechen wir auf Richtung Nordosten.
Das ist Leckerli. Aber wenn sie einen gut kennen, sind sie ganz zutraulich. Im Winter, wenn ich auf die Weide gehe, dann habe ich immer ein bisschen Brot in meinen Anorak-Taschen, ja. Und manche, die wissen dann schon ganz genau, die stecken ihre Schnauze da rein und wissen, da gibt's was.
Kaum scheppert Barbara Brunert mit dem Blecheimer, den sie mit Hafer gefüllt hat, kommen die Skuden angesprungen. Eine alte, vom Aussterben bedrohte Schafrasse, recht kleine Tiere. Die Böcke haben schneckenförmige Hörner. Die Brunerts halten sie auf dem Erlenhof im Oderbruch. Ein Garten so groß wie ein Park mit Zedern, Eschenahorn und Urwald-Mammutbäumen, unter denen wir den Bulli abgestellt haben.
Im Moment hier auf der Seite sind es 18 jetzt. Ja. Und 12 Muttertiere und 6 Lämmer. Drüben sind es 11.
Barbara Brunert hat lange als Kinderkrankenschwester in Berlin gearbeitet, bis sie den ständigen Zeitdruck und das Gefühl, den Patienten nicht gerecht zu werden, nicht mehr ausgehalten hat. Vor rund 10 Jahren ist sie aus der Stadt weggezogen, hierher ins Oderbruch, wo Brandenburg noch dünner besiedelt ist, der Horizont noch weiter weg und der Himmel noch höher erscheint. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie einen idyllischen Ort geschaffen und lebt von den Übernachtungsgästen und von der Schafwirtschaft. Weil am Anfang alles verwildert war, schafften sich die Brunerts die Skuden an, quasi als Rasenmäher. Nach einer Weile wurde das erste geschlachtet.
Eigentlich waren nur die Rasenmäher eingeplant und dann, ja, dann hatten wir so ein Schaf, was ständig ausgebüxt ist, was überall rüberkletterte und das bekam dann den Namen Wurstel. Und das war dann auch das erste und unser Sohn sagte, nein, das esse ich nicht. Und nachher war es dann auf dem Teller und da haben wir gesagt, das ist Wurstel und wir freuen uns. Jetzt wird es wieder schwieriger auszuwählen, weil ich jetzt viele Tiere habe, die von Anfang an dabei sind und die werden auch nicht geschlachtet. Die haben ja auch einen Namen und die Älteren, das graue Schaf, die ist jetzt 12 Jahre alt. Nee, also die wird nicht. Ich glaube, der täte ich noch eine Krücke basteln oder sowas, ich weiß es nicht.
Wir grillen abends ein Stück Lammfleisch vom Erlenhof. Dann entscheiden sich mein Sohn und ich nach nur ganz kurzem Zögern für die deutlich bequemere Schlafvariante, während sich Marion im Bus ausbreiten kann.
Wir haben in einem Schäferwagen übernachtet. Das war sehr angenehm, gemütlicher als in unserem Bulli zu schlafen. Da gab es ein Doppelbett und ein Einpersonenbett.
Nach dem Frühstück brechen wir allmählich auf und bevor wir weiter Richtung Uckermark fahren, machen wir noch einen Abstecher an die Oder nach Großneuendorf. Direkt am Wasser, unterhalb des historischen Verladeturms, klappen wir Tisch und Stühle auf, verspeisen die geräucherte Forelle vom Fischerhof und beobachten die Kühe auf der polnischen Seite. Wind rauscht durch das Schilf. An der Spitze einer Landzunge, die in die Oder hereinragt, sitzen Angler. Noch einen Kaffee und einen Blick auf die Landkarte und weiter geht es Richtung Schorfheide. Die Straße zwischen dem Dorf Kleinzieden und dem Ortsteil Luisenfelde, wo die letzte Station unserer Tour liegt, ist eine Buckelpiste voller Schlaglöcher. Als wir in Luisenfelde ankommen, gießt es aus Kübeln. Den Hof suchen wir vergeblich, wo wir das Ende des Dorfes vermuten. Wir werden neugierig beobachtet, fragen nach dem Weg. Es geht noch 2 Kilometer durch den Wald bis zur Hofstelle der Wolfs, durch eine sehr schmale Einfahrt mit dem VW-Bus eine steile Wiese hoch, bis wir schließlich unter einem Kirschbaum zum Stehen kommen. Um den Bus herum Hühner, Katzen, Schafe und Ziegen. Friedemann Wolf gibt uns sofort das Gefühl, willkommen zu sein, obwohl wir die 5. Gäste in dieser Woche sind. Das Stadtkind darf 2 Lämmern aus der Flasche zu trinken geben, deren Mutter nicht ausreichend Milch hatte.
Ganz nach oben, die müssen den Kopf überstrecken. Genau, und du gibst noch ein bisschen Ruhe, du wartest, du für deine Portion gibt's gleich.
Die beiden Lämmer haben keinen Namen bekommen, weil sie bald geschlachtet werden. Genauso wie das dickste der 3 Sattelschweine. Gabi und Friedemann Wolf haben sich hier eine Existenz aufgebaut mit einer solidarischen Landwirtschaft, die sie seit 4 Jahren betreiben. Verbraucher zahlen einen festen Betrag in den Betrieb ein und bekommen dafür einen Teil der Ernte. Die Wolfs haben Planungssicherheit und konnten ohne großes Startkapital ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aufziehen. Unterdessen werden die Hühner immer neugieriger, eines flattert sogar in den VW-Bus.
Das sind Recyclinghühner, sagen wir. Die sind von einem großen Biobetrieb, der nach einem Jahr die Hühner austauscht, weil die nicht mehr genügend Legeleistung haben. Wir holen uns die für einen schmalen Taler. Bei uns legen 14 Hühner 12 Eier am Tag. Das finden wir immer noch viel. Also für uns ist die Legeleistung durchaus ausreichend. Und warum sollen die nicht noch ein paar schöne Jahre hier haben? Also mindestens 2-3 Jahre können die noch mal bei uns hier. Die müssen ja nicht wirklich. Also das ist ja für uns ist es ja Eigenbedarf, die Eier.
Es ist bald Zeit fürs Abendessen. Dazu laden uns die Wolfs ein. Es gibt einen Salat aus Gurken, Zwiebeln und Tomaten, alles aus eigener Ernte, Kartoffeln und köstliche Spiegeleier von den Recyclinghühnern. Während des Essens erzählt Friedemann Wolf, dass er 14 Jahre als Hotelmanager in Tirol gearbeitet hat, bis er nicht mehr wollte. Dass er eine Ausbildung zum Biolandwirt gemacht und sich mit seiner Frau eine Existenz in der Uckermark aufgebaut hat. Eine 7-Tage-Woche. Die Landwirtschaft, die auf verschiedene Standorte verteilt ist, den rund eine Autostunde entfernten Hofladen, zu dem frühmorgens Gabi Wolf aufbricht, Projekte mit Schülern einer Berliner Förderschule, die Praktikum auf dem Hof machen. Und außerdem die Gäste, die unterm Kirschbaum in ihrem Bus übernachten. Alle dürfen wie selbstverständlich das Badezimmer der Wolfs mitbenutzen, durch Küche und Wohnzimmer laufen, in denen sich Geschirr, Wäscheberge und Papierstapel türmen. Für Bauernhof-Idylle aus dem Katalog ist hier gar keine Zeit. Als wir die Wiese hochsteigen zu unserem Bus, beobachten wir einen zunehmenden Mond, vor den sich immer wieder die Wolken schieben. Die Tiere sind vor uns wach und kaum haben wir den Campingtisch fürs Frühstück gedeckt, sitzt bereits ein Huhn auf dem Tisch. Noch ein letztes Mal Espresso kochen, zusammenpacken, nach Berlin fahren. Die knapp 70 Kilometer erscheinen uns wie eine ganz weite Reise. Als wir abends in unseren jeweiligen Wohnungen in der Küche sitzen, überkommt uns dasselbe Gefühl. Eine zarte Sehnsucht nach Kirschbaum mit Mond.